Einen wunderschönen guten Morgen, auch meinerseits. Ja, es ist schön, dass wir uns erinnern dürfen, was Gott angefangen hat. Es ist immer so, dass wenn der Herr die Hand auftut, so hat der Mensch, so kann der Mensch nehmen. Sobald der Herr die Hand zumacht, so haben wir nichts. Und das ist in allen Hinsichten so. Mir wurde das wieder so bewusst, jetzt gerade in der letzten Woche, wo ich hier tanken war. Und ein jeder von euch sieht ja auch da die Zettel, zum Teil geschlossen, also nichts vorhanden, zum Teil nur für 40 oder ich weiß nicht, ja, ist für 40. Wo ich da war, war für 50 Euro, konnte man noch etwas kriegen, Tank. Und es wurde mir bewusst, wenn Gott die Hand zumacht, dann ist fertig. Ja. Wir sind zwar so gut organisiert und wir denken, wir wohnen in so einem fortschrittlichen Land, hier ist alles für alles gesorgt. Und wenn man einfach nur ein bisschen weiter denkt, wenn der Herr auf einmal das ganz zumachen würde, ja, dass man keinen Sprit für eine Woche oder zwei kriegen würde, ja. Wisst ihr, dass wir Chaos hätten, ja, dass alles stehen bleiben würde? Ja, vielleicht würden noch einige es schaffen, zur Arbeit zu fahren mit den Fahrrädern, aber auch nur die wenigsten. Ja, die Lebensmittelgeschäfte, die würden nicht mehr versorgt werden. Leute würden Panik kriegen, ein jeder würde dahin rasen mit dem verbleibenden Sprit und würde alles kaufen, was er nur kaufen kann. Also da sieht man einfach, wie klein der Mensch ist. Auch hier in Europa, auch wir in Deutschland, die Hochzivilisierten. Und auch genauso ist es auch im Geistlichen, in der Gemeinde. Gott hat uns Gnade gegeben, Gott hat uns geführt, Gott hat uns Verlangen gegeben, das Wort Gottes zu studieren. Gott hat uns die Augen geöffnet für gewisse Sachen. Und wir dürfen im Gebet bleiben und müssen auch im Gebet bleiben, dass Gott an uns weiterarbeitet. Wir sind nicht angekommen, weder in unserem Ausleben noch in unserer Erkenntnis. Und deswegen finde ich das Thema, das wir letzte Mal hatten, und auch heute möchte ich damit weitermachen, ist genau passend für uns und genau auch passend für diesen Tag, auch der Erinnerung des Dankens dafür, dass Gott uns geführt hat, gesegnet hat diese Zeit. Es ist das Thema der Demut. Ich fühle mich fast schlecht, den Text von Johannes zu benutzen, auch schon letzte Mal, und davon abzuspringen, ja, wie eine Sprungbrettpredigt, um einfach den Text zu benutzen. Aber wir haben ganz klar gesehen, wenn ihr die Bibeln aufhabt, ich möchte diesen Text allerdings nicht lesen, wir werden aber einige mehrere Texte lesen. Wir sehen bei Johannes ein Vorbild der Demut, dass er alles von sich wegweist, im Johannes Kapitel 3 von Vers 27 in seiner Antwort und alles auf Christus hinweist. Und das müssen wir lernen. Und ich möchte hier weitermachen mit dem, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar mit der Frage, wie sieht Gott die Demut? Ja, wenn er uns etwas darüber zu sagen hat, wie können wir das sehen, wie wichtig es für Gott ist? Und ich denke, wir können dahin schlussfolgern, genauso wie wir erkennen können, wie bei uns etwas wichtig ist, so auch bei Gott. Und zwei Dinge hatte ich genannt, wie man das erkennt, was uns wichtig ist, worüber wir reden und wie wir damit umgehen, wie wir mit diesen Sachen, wie wir reagieren über gewisse Sachen, sieht man, wie wichtig sie uns sind. Und so ist auch mit der Frage der Demut. Wir sehen, wie Gott darüber spricht, zum Beispiel in Micha 6, Vers 8, ist auch ein wunderbarer Vers, den man auswendig lernen kann, was Gott über Demut sagt. Es ist dir gesagt, du Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. was anders als Recht zu tun, Liebe zu üben und demütig wandeln mit deinem Gott oder vor deinem Gott. Hier schließt Gott in diesem Dreierpack Demut ein, was für Gott wichtig ist. Recht zu tun, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gott erwartet von uns Demut. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass Gott sogar das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste geführt hat, um ihnen Demut beizubringen. Ich möchte uns zu einer nächsten Stelle führen, die uns aufzeigt, dass Gott es sogar mit der Errettung verbindet. Also nicht mit der Errettung der Seelen in diesem Augenblick, also nicht in diesem Vers, sondern der alltäglichen Errettung, und zwar aus 2. Samuel 22, Vers 28. Das sind Worte Davids, ich lese es. Und das demütige Volk rettest du, aber deine Augen sind gegen die Hochmütigen, du erniedrigst sie. Also das ist aus dem Psalm 18 auch, das sind Worte Davids, wo er das Ganze erlebt hat und so hinter sein Leben der Verfolgung zurückblickt, wie er von Saul weglaufen musste und von vielen anderen Gefahren, wo er ständig in den Kriegen war. Und wenn er sieht, wie es gewesen ist, so muss David eine Feststellung machen, und ich sage es einfach so, das sind Worte Gottes, die er hier durch den Heiligen Geist ausspricht. Also nicht einfach nur, das denkt David, sondern das sagt wirklich Gott durch David. Und das demütige Volk rettest du. Derjenige, der demütig ist, den rettet der Herr. Den errettet der Herr aus Situationen, aus Schwierigkeiten des Alltags. Also hier geht es nicht um die ewige Errettung. Vielleicht sagst du, Momente mal, muss man dann wirklich demütig sein, um errettet zu werden aus irgendwelchen Lebenssituationen? Und vielleicht denkst du an Psalm 50, wo Gott sagt, und rufe mich an, am Tage der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich verherrlichen oder preisen. Also, da steht nichts davon. Erst musst du demütig werden, und sobald du demütig bist, dann werde ich dich erretten. Sondern einfach rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Oder vielleicht denkst du auch an 2. Chroniker 18, Vers 31, wo es heißt, und es geschah, als die Wegeführer Josaphat sahen, die Wagenführer Josaphat sahen, da sagten sie, das ist der König von Israel. Ihr kennt die Situation, da ist Josaphat mit Ahab in den Krieg gezogen und Ahab hatte Angst gehabt, weil, ich denke, dass die Worte Elias bestimmt an ihm nagten, weil er gesagt hat, dass dein Blut werden die Hunde trinken, da wo sie Nabots Blut geleckt haben. Also da werden sie auch deins lecken, nicht trinken. Sorry. Dass er gesagt hat, okay, das ist doch ein bisschen erschreckend. Ich ziehe mich um, Josaphat, du bleibst so, wie du bist, in deiner königlichen Tracht, und damit man dich auch wirklich als König sieht, aber nicht mich. Und wo dann die Soldaten, die Wagenkämpfer wirklich gegen Josaphat ausziehen, so schreit er zum Herrn. Und du sagst, okay, ja, da ist auch keine Demut. Dieser Mann war vielleicht hochmütig. Er ist in seinem königlichen Gewand geblieben. Er ist sichtbar als König dahingezogen in den Krieg. Da war keine Demut. Und siehe, er hat den Herrn angerufen und er wurde erhört. Also, David, das muss man vielleicht überdenken, dass Gott nur die Demütigen rettet. Da muss ich aber einen Einwand machen. Und zwar, ein jeder, der Gott anruft, er demütigt sich. Gott anzurufen ist nichts anderes wie eine Anerkennung. Herr, ich brauche Hilfe. Ja, hier schaffe ich nicht alleine. Herr, ich brauche Weisheit. Ob es vor einer Prüfung ist, dass man sagt, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich habe zwar gelernt, aber ich habe Angst. Es ist ein Zugeben. Herr, ich brauche dich. Also man demütigt sich. Indem, dass man ins Gebet geht, ist eine Aussage der Demut vorhanden. Ein jeder, der betet, er demütigt sich. Er zeigt eine demütige Haltung. Selbst aus dem Grund ist Gebet notwendig, weil man deutlich macht, Herr, ich benötige Hilfe von dir. Ich reiche meine Hände zu dir empor. Ich suche nach deiner Kraft. Ich brauche Hilfe. Das ist ein Zeichen der Demut. Also, wie sieht Gott auf die Demut? Wir sehen, dass er denjenigen rettet, der demütig ist. Als nächstes, was wir sehen in Jesaja 66, eine Zuwendung Gottes an diejenigen, die demütig sind. Jesaja 66, Vers 2, denn dieses alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht Jahwe. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Wen möchte Gott ansehen? Derjenige, denjenigen, der demütig ist. Also jemanden anzusehen, ist in dieser Hinsicht, ist es Segen, es ist Anerkennung. Wisst ihr, wenn wir auf Gott blicken, wenn wir Gott ansehen, in diesem Verständnis, Gott anblicken, bedeutet das unsere Abhängigkeit. Wir sehen auf Gott, ja? Wir vertrauen auf Gott, es ist eine Abhängigkeit da. Wenn aber Gott auf uns sieht, so hat es mit seinem Segen zu tun. Und Gott segnet diejenigen, Gott schaut auf die segnend, die demütig sind, die zerbrochenen Geistes sind, die zittern vor seinem Wort. Er richtet auf, in Psalm 147, Vers 6, er richtet die Demütigen auf. Der Herr richtet die Gedemütigten wieder auf. Es gibt aber auch andere Bilder, also von der negativen Seite gesehen, dass Gott seinen Zorn ausschüttet über diejenigen, die nicht demütig sind. Wie zum Beispiel in Psalm 101, Vers 5. Wer stolze Augen hat und ein hochmütiges Herz, den will ich nicht dulden. Okay, auf der einen Seite ist Gott großzügig und segnend für jeden, der demütig ist. Auf der anderen Seite, wer hochmütig ist, ihr erinnert euch an diese Skala, ja? Das geht immer zusammen. Entweder du bist hochmütig oder demütig. Entweder übersteigt eins oder das andere. Also es ist immer in einem gewissen, also Gleichgewicht, weiß ich gar nicht, ob man das sagen kann, aber zusammenhängend. In Sprüche 8, Vers 13, Stolz und Übermut hasse ich. In Sprüche 16, Vers 5, ein Greuel für Jahwe ist jeder Hochmütige. Stellt euch vor, nicht nur selbst der Hochmut ist für Gott widerlich und er hasst nicht nur den Hochmut, sondern auch den Hochmütigen. Ja? Sprüche 16, Vers 5, ein Greuel für Jahwe ist jeder Hochmütige. Nicht nur das Ding selber, nicht nur der Hochmut, sondern der Hochmütige. Die Hand darauf, heißt es in Sprüche, er bleibt nicht ungestraft. In 2. Mose 10, Vers 3 sehen wir ein Beispiel, wo Gott das selbst aufzeigt, wie er das hasst und wie er dagegen vorgeht, und zwar in dem Mann Pharao selber. 2. Mose 10, Vers 3. So gingen Mose und Aaron zu dem Pharao und sprachen zu ihm: So spricht Jahwe, der Gott der Hebräer, wie lange willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Im Pharao hat Gott Hochmut und Stolz gesehen. dass er sich nicht gedemütigt hat, dass er nicht gehorsam war. Und wir sehen hier den Gehorsam und Demut miteinander gehen, was der Pharao gezeigt hat. Ich bin der Pharao, ich bin der König, ich habe das Sagen über das Volk und das, was ich sage, das geschieht in diesem Land. Und Gott konfrontiert ihn und sagt, hör mal zu, Pharao, du bist hochmütig und stolz. Wann wirst du dich demütigen? Und er wirkt gegen den Pharao. Er vernichtet alles. Er vernichtet seine Armee. Er vernichtet sein Land. Er vernichtet sein Nachkomme. Also derjenige, der auf dem Thron sitzen wird, um den Pharao zu demütigen, um zu zeigen, dass Gott ihm widersteht, wenn er hochmütig ist. Wisst ihr, dass Demut nicht nur etwas ist, was wir betrachten können, was Gott einfach nur an Menschen haben möchte, sondern wenn es um die Nachfolge geht, wenn es um den Einstieg in die Nachfolge geht, wenn es darum geht, Kind Gottes zu werden, in den Anfang, also in the very beginning. Gib mir mal eine deutsche Phrase dafür. In the very beginning. Gibt es sowas? Wie kann man das ausdrücken? In dem sehr Anfang. Ja, das hört sich fast türkisch an, ohne Diskriminierung. Okay? Also, wisst ihr, dass Gott in diesem sehr Anfang Demut setzt? Kommt mit mir zum 1. Korintherbrief, Kapitel 1. 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Von Vers 26. Also 1, Vers 26, 1. Korintherbrief. Denn seht eure Berufung. Ja, hier werden wir aufgefordert, auf unsere Berufung zu gucken, also auf den Anfang, da wo wir berufen wurden, da wo wir Kinder Gottes zu Kinder Gottes gemacht wurden. Seht auf eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weisen nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Und jetzt denkst du, Momente mal, hier werde ich doch angesprochen. Das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Also demütige. Und der Grund jetzt in Vers 29, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Der Grund der Errettung, wie Gott die Errettung gemacht hat, ist genau aus diesem Grund. Und in dem Anfang der Errettung, in dem Anfang der Berufung, ist alles verwurzelt in diesem Thema, und zwar in der Demut, damit sich niemand rühme. Vers 30. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, sagt Elberfelder. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus seid, sagt Schlachter. Wenn jetzt einer denkt, okay, wie kommt es, dass ich in Christus hinein verwurzelt bin, hineingestellt worden bin, so macht uns dieser Text, wo es um die Demut geht, um aufzuzeigen, Leute, es geht darum, damit sich niemand rühmt. Und ich erkläre euch, wie es dazu kommt, dass ihr Christen seid, dass ihr Kinder Gottes seid. Es ist einzig und allein aus ihm. Ja? Aus ihm kommt es, dass ihr in Christus seid. Der Glaube ist aus Gott, aus Christus. Die Hineinplatzierung in Gott, in Christus ist durch ihn. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zu Weisheit, zu Gerechtigkeit, zu Heiligung und zu Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Hier wird aufgezeigt Demut. Die Anfänge im christlichen Glauben sind hineingebettet in die Demut. Deswegen ist nichts anderes gesagt worden im Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnaden seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist. Warum? Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist Gott ein Anliegen, dass sich wirklich niemand rühmt, sondern dass der Mensch demütig bleibt. Wenn ich euch hier nochmal zurückbringen darf und diese Situation aufzeigen, hier werden Kinder Gottes herausgerufen aus der Welt und in den Leib Christi hineinplatziert. Und das Thema darüber steht aus Demut, aus ihm aus, damit wir uns nicht rühmen. Es wird alles aus der Hand des Sünders herausgenommen. Und wisst ihr, dass Gott im Alten Testament, wo er das Volk Israel herausgeführt hat, wir haben aus 5. Buch Mose schon gelesen, dass es die ganze Wüstenwanderung darum war, dass sie gedemütigt werden. Wenn ihr in diesem gleichen 5. Buch Mose Kapitel 8 weiterliest, so sehen wir diese herrliche Parallele und schon den Hinweis auf 1. Korinther Kapitel 1. Und zwar Kapitel 8, ich lese nur von Vers 12, damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehrt und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du Jahwe deinen Gott vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Ihn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der die Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft, so gedenke doch an Jahwe, deinen Gott, und so weiter. Ihr Lieben, wir sehen die Parallele. Gott demütigt sie durch die Wüste. Gott führt sie in die volle Abhängigkeit, wo er sie aus dem Land Israel herausführt. Und hier haben wir, wo Gott Menschen herausführt aus dem Land, aus der Knechtschaft der Sünde, so steht genau das gleiche Thema drüber. Hier heißt es, dass ihr nicht auf einmal sagt, durch eigene Kraft habt ihr es gemacht, und im Korintherbrief, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen soll, dass niemand auf irgendwelche Werke vertraut, wie es im Epheserbrief heißt, sondern dass es aus purer Gnade ist, damit sich niemand rühmt. Also auch das führt uns allein zu Demut. Auch Jesus, wo er die Menschen gerufen hat in die Nachfolge, nicht nur Paulus im Korintherbrief, denkt, wo Jesus auf diesem Berg war und die Bergpredigt gehalten hat, wie hat er angefangen? Wie hat er seine Predigt angefangen? Wie hat er Menschen gerufen? Selig sind die, die geistlich arm sind. Das sind nicht die geistlich Reichen, sondern ein geistlich Armer ist einer, der demütig ist. Das ist die gleiche Botschaft, wo Jesus in die Nachfolge ruft. Das ist der sehr Anfang, wenn du so willst, der Nachfolge. Es fängt immer mit der Demut an, mit einem zerbrochenen Herzen. So wichtig ist Gottes. Und wenn wir sehen, wie Jesus es präsentiert hat mit Gleichnisse, wo er von dem Zöllner spricht und von dem Pharisäer, so sagt er, der Zöllner wagte nicht mal, seine Augen zum Himmel aufzuheben, sondern er ging runter mit den Augen und sagte, Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist eine demütige Haltung. Wenn ihr daran denkt, wie er das Gleichnis von dem verlorenen Sohn gebracht hat und wo er zurück zum Vater kommt in Lukas Kapitel 15, so sehen wir die demütige Einstellung des Knechtes. Vater, ich bin nicht wert, dein Kind zu heißen. Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Nichts als Demut. Und das ist der Anfang der Nachfolge, ist Demut. Wo Jesus seine Jünger zu sich ruft, wo sie hoch sein wollen, wo sie herrschen wollen über andere und er das Kind ruft, ist keine andere Botschaft da. Er stellt das kleine Kind in der Mitte und sagt, wenn ihr nicht so werdet wie die Kleinkinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Ein Kleinkind hat nichts beizutragen. Ein Kleinkind leistet nichts zu einem Erfolg dazu, bringt nichts herein. Es kann nicht, es hat nichts. Ja, es ist nicht produktiv. Es muss von allen Seiten bemüttert werden. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kleinkinder, mit anderen Worten, wenn ihr nicht demütig werdet, so könnt ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Das ist, was dazugehört zu Kindschaft. Nicht nur der Anfang ist in Demut, sondern auch die ganze Nachfolge ist geprägt von Demut. Wenn ihr zu Epheser Kapitel 4, Vers 1 geht, so werden wir dazu aufgerufen. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut und so weiter. Also auch hier werden wir aufgerufen in der Nachfolge, ihr Lieben, gerade weil wir gerettet wurden, dass wir in aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen, dass wir in Demut wandeln. Sowohl in Kolosser und Philippa und in vielen anderen Stellen werden wir dazu aufgefordert, in demütiger Haltung, in einer dienenden Haltung, in einer dienenden Gesinnung zu leben. Warum sage ich das so krass, dass die Demut zu der Kindschaft dazugehört? Es ist ja zum Teil genauso wie die Heiligung, wie die Rechtfertigung, die von Gott gegeben wird. Gott schafft auch Demut in uns. Ja, wir sind in einem gewissen Sinne, wir sind demütig, ja, denn wir sind in Christus Jesus und alles, was er ist, sind auch wir. Aber es ist genauso auch ein Prozess, den wir als Kinder Gottes laufen müssen. Ein Lauf, den wir machen müssen, wo wir wachsen müssen darin. Und deswegen auch die Aufforderung, weil ihr Kinder Gottes seid, weil ihr in Christus Jesus hineinplatziert seid, sollt ihr in der Demut wachsen. Wir haben viele Vorbilder. Ein Vorbild haben wir hier im Johannesevangelium vor uns. Es ist Johannes. Und das sehen wir in vielen, vielen Männern Gottes. Das sehen wir schon in Abraham, wie er demütig gewesen ist, wo er vor Gott tritt in 1. Mose Kapitel 18 und mit Gott spricht über Sodom und Gomorra. So sagt Abraham von sich im Vers 27 im 18. Kapitel: Herr, ich habe es gewagt, mit dir zu reden, wo ich doch Staub und Asche bin. Ein jeder, der sich so bezeichnet vor einem anderen, äußert nichts anderes wie Demut. Ja, ich bin Staub und Asche. Nicht, ich bin Abraham. Ja, ich bin Abraham, ich bin hier der Fürst dieses Landes. Ich habe hier etwas zu sagen, sondern ich bin Staub und Asche. Wenn ihr seht, die Geschichte mit Mose, wisst ihr, Kinder, dass Mose der demütigste Mann bezeichnet wird, der gelebt hat. Im 4. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 3 heißt es, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Manche Übersetzungen bezeichnen es als sanftmütig. Sanftmütig und demütig ist nicht voneinander zu trennen. Elberfelder spricht von demütig. Wisst ihr, in welch einer Situation Gott das über Mose sagt? In eins der schwierigsten Situationen, und zwar da, wo er angegriffen wird. Nicht von dem Volk, die ganze Zeit gegen ihn gehadert haben, sondern wo er von Aaron und Miriam, von denen, die Gott hochgestellt hat. Auf der gleichen Ebene würde man fast sagen, sie haben dieses hohe Amt bekleidet. Sie waren angesehen, sie waren Führer des Volkes. Aaron war der hohe Priester, war der Führer, der das Volk gesühnt hat. Eine hohe Anstellung. Und dazu waren es noch seine Geschwister. Und sie murrten jetzt hier gegen Mose. Und Gott hat sie gestraft. Aber Mose, er steigt herab und er bittet für diese, die ihn verachtet haben. Er bittet für diejenigen, die seine Familie angegriffen haben. Wisst ihr nämlich, gegen wen die gemurrt haben? Auch gegen seine Frau, die er geheiratet hat. Ja, es, also die ganze Familie, seine Atmosphäre hat ihnen nicht gepasst. Sie haben Mose sozusagen, man würde das vergleichen, mit dem Finger ins Auge gestochen. Ne? Wo fühlst du dich am meisten angegriffen, wenn du, wenn deine Frau, deine Familie angegriffen wird und wenn darüber gemeckert wird, na, was sind das denn für welche? Da fühlt sich jeder Mann, jede Frau angegriffen. Und hier sehen wir in dieser Situation die Demut des Mose. Er betet für sie und er sagt ihnen nichts nach. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Das Gleiche sehen wir, die Demut, wenn ihr weitergeht, bei vielen, vielen Männern Gottes. Ich möchte aber eins herausgreifen, einen Mann, und zwar Paulus. In Paulus sehen wir die gleiche Demut wie hier im Johannesevangelium Kapitel 3 bei Johannes. Wenn ihr zum ersten Korintherbrief geht, Kapitel 4, 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Kapitel 3, Kapitel 4, insgesamt diese beiden Korintherbriefe, die behandeln und zeigen die Demut dieses Mannes auf. Wie ihr wisst, die Korinther waren sehr hochmütig, hochmütige Leute. Woher kann man das sehen? Paulus bezeichnet sie öfters mal als Aufgeblasene. Also es ist ein anderer Ausdruck für stolz, für hochmütig. Aufgeblasen. Man nimmt auf einmal eine Größe an, die man eigentlich gar nicht hat. Ja, wie der Frosch, der sich aufbläst, wo man denkt, oh, gleich platzt der. Also da fehlt nicht viel, da macht es kabumm. Und dann war es das. Und manchmal sind auch Menschen so, die erheben sich über andere, sie sind aufgeblasen, sie geben sich größer aus, als sie sind. Und so waren die Korinther. Und sie stritten, indem sie sagten, wir gehören zu Paulus, Paulus ist größer, also sind wir größer. Die anderen haben gesagt, nein, wir gehören zu Apollos. Und die anderen, nein, wir gehören zu Kephas. Und jeder behauptete mit dem Namen, mit dem er sich ausgab, dass er der Größere, der Wichtige ist. Und Paulus führt sie dahin und sagt, schon im Kapitel 3 ist es sehr interessant, meistens wird diese Aussage auch aus dem Kontext gerissen. 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr, dass er das in den Kontext macht, wo Leute sich über Menschen streiten und sagen, ich stehe zu Paulus, ich zu Apollos? Also diese Personen, Paulus und Apollos, sie haben ihr Herz eingenommen. Sie kämpften für die falschen Leute. Und Paulus macht ihnen es hier deutlich und sagt, wer sind Paulus? Wer ist Apollos? Vers 21, so rühmt sich nun niemand irgendwelcher Mensche, denn alles gehört euch. Wer ist Paulus und wer Apollos? Leute, nicht wir müssen euer Herz einnehmen. Ihr seid die Wohnung Gottes. Gott muss in euch groß werden. Christus muss groß werden. Christus muss verherrlicht werden. Nicht Mr. X oder Mr. Y. Nicht die Verherrlichung irgendeines Predigers, eines Redegewandten oder auch eines gesegneten Predigers. Wir haben manche große Leute gehabt und haben es in unserer Zeit. Sie sind nicht dafür da, dass man ihnen nachläuft. Nicht einem John MacArthur, nicht einem Werner Gitt oder sonst wie die Leute heißen, die du sehr schätzt und achtest, ja, sondern es gilt immer Christus, Christus allein. Und guckt mal, wie Paulus sich hier bezeichnet. Ich überspringe eine Zeit halber und gehe nur in Kapitel 4, Vers 1. So soll man uns betrachten. Er weist diese Leute, diese Korinther zurecht und sagt, wie sie betrachten sollen, als Diener des Christus und Haushalter der Gemeinde Gottes. Wir sind Diener und er gebraucht nicht das Wort einfach nur wie davor. Wir sind Diakone Gottes, dass wir wirklich Dienste leisten. Er gebraucht nicht Doulos als Sklaven Gottes, das gebraucht er im Römerbrief. Wir sind Sklaven, aber hier gebraucht er, wir sind Hyperothes. Und das bedeutet so viel, wir sind die untersten Ruderer. Das war allen bekannt. Ihr wisst, es gab Galeeren. Kinder, wisst ihr, was Galeeren waren? Es waren Schiffe, Kriegsschiffe. Und bei diesen modernen Schiffen gab es mehrere Etagen. Und auf diesen mehreren Etagen waren Ruderer. Also unten wurde gerudert, eine Etage höher wurde gerudert. Manchmal sogar auf der dritten Etage wurde gerudert. Also mehrere Etagen von Ruderer. Und dieser Hyperothes, das war der unterste Ruderer. Das waren diejenigen, die im Kampf als erstes abgesoffen sind. Ja? Die sind als allererstes untergegangen. Das waren sozusagen Sklaven, untere Sklaven und die untersten. Also das allerletzte. Und Paulus macht den Korinthern deutlich, warum streitet ihr um Leute? Warum sagt ihr, hier ist, ich bin für Apollos oder Paulus? Wir alle sind Hyperothes, wir sind untere Ruderer und wir sind nur Haushalter, wir sind Verwalter, nichts anderes. Wie betrachtet ihr uns? Und das, muss man sagen, muss eine Einstellung sein eines jedes Mannes Gottes, eines jedes Kindes Gottes und auch eines jeden Leiters. Einer, der von sich ausgibt, ein Ältester oder Priester oder wie auch immer er heißen mag, wenn er mehr aus sich macht als einfach nur ein Mitstreiter, ein Mitkämpfer mit allen anderen Gläubigen, er geht zu weit. Paulus, der an die Philipper schreibt, er erwähnt es nochmal im Philipperbrief, dass er diesen Brief an die Heiligen schreibt, samt den Ältesten und Diakonen, damit diese sich ja nicht daraus reden, dass sie zu einer anderen Gruppe gehören, wie die Heiligen, zu denen geschrieben wird, sondern er packt diese Leute mit ein und wenn sie sich vielleicht erhoben haben, zieht er sie wieder zurück und sagt, ihr seid genauso Brüder und Schwestern, also ihr seid eins, da ist nicht einer über den anderen. Sollen diese Leute geachtet werden? Ja, sie sollen geachtet werden, sie sollen anerkannt werden. Also in 1. Thessalonicher 5, Vers 12 sollen sie anerkannt werden. Vers 13, sie sollen geliebt werden. In 1. Timotheus 5, sie sollen doppelter Ehre geachtet werden, die Ältesten. In Hebräer 13, Vers 17, man soll ihnen Gehorsam leisten, aber sollen sie erhoben werden? Keineswegs. Sie sind genauso wie alle anderen. Und das ist, was Johannes uns hier lehrt im Johannesevangelium Kapitel 3 durch seine Antwort. Das ist das, was wir bei Paulus sehen und bei allen anderen Männern Gottes. Sie sind demütig, sie erzählen nicht ihre Geschichten, ihre Botschaften sind nicht ihre Erlebnisse, sondern das Wort Gottes. Und das ist, worauf zu achten ist. Es ist sehr interessant, und damit möchte ich abschließen. Wenn ihr Matthäus 16 liest, so seht ihr, dass die große Frage, das wisst ihr, ne? Da fragt Jesus seine Jünger, was denken die Menschen über mich und was denkt ihr? Und die Antwort des Petrus ist, Herr, also du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus. Und dann sagt Gott, sagt Jesus so seltsame Worte, die sehr missverstanden werden, dass er Petrus die Schlüssel überreicht. Ne? Wir werden zeithalber nicht darauf eingehen. Aber ich möchte euch auf den Zusammenhang aufmerksam machen. Kurz davor, bevor sie nach Caesarea Philippi gehen und das dort stattfindet, hart aus, okay? Auch wenn wir ein bisschen überzogen haben. In Caesarea Philippi war etwas ganz Besonderes. In Caesarea Philippi, das war ganz oben im Norden, da war der Berg Hermon. Hermon, ist das Englisch oder Deutsch? Hermon. Hermann? Nee. Hermon, ne? Ich wusste jetzt gar nicht, ob das auf Englisch oder auf Deutsch so heißt. Mount Hermon. So. Und auf diesem Berg, also das war in Caesarea Philippi, dort war ein Tempel des Gottes Pan gebaut worden. Pan war derjenige, der sich ausgab, also es war ein Gott, der sich ausgab, Mensch zu sein. Ja, Pan, der Gott Pan, war ein Gott, eine Gottheit, die sich ausgab, Mensch zu sein. Auf diesem Fuß dieses Berges haben die Herodianer vor Jesus einen Tempel gebaut, und zwar dem Kaiser Augustus. Ja, früher hieß diese Stadt auch Pan und jetzt war es Caesarea Philippi, also dem Caesar. Dem Caesar, dem Kaiser Augustus, wurde dieser Tempel gebaut. Dieser Kaiser hat sich nämlich ausgegeben als Gott. Ja? Hier war also davor war ein Tempel eines Gottes, der sich als Mensch ausgab. Der Kaiser Augustus war Mensch, der sich als Gott ausgegeben hat in Caesarea Philippi. Und von da aus war auch dieser, also hat man auch diesen Kult verbreitet, die Anbetung des Caesars. Und genau in dieser Gegend fragt Jesus seine Jünger: Was denkt ihr, wer ich bin? Wem folgt ihr nach? Wem werdet ihr anbeten? Aber noch etwas anderes möchte ich hier aufzeigen. Es war dadurch, wie kam es überhaupt? Es war durch die Erlaubnis eigentlich der Führer des Volkes Israels, dass dort durch die Herodianer, sie gehörten zum Volk Israel, ist dieser Kult entstanden. Und wenn ihr zurückgeht zu dieser Situation, in den Versen davor, warnt Jesus die Jünger und macht sie darauf aufmerksam, dass sie vor der Lehre der Schriftgelehrten und Pharisäer, vor dem Sauerteig der Schriftgelehrten und Pharisäer sich in Acht nehmen müssen. Was möchte ich sagen? Es ist immer darauf zu achten, wie die Leiter, wie die Führer des Volkes sind. Ob sie die Aufmerksamkeit auf sich lenken oder nicht, ob sie das wahre Evangelium verkünden oder nicht. Hier waren Menschen, worauf Jesus seine Jünger aufmerksam macht, die Führer des Volkes, und sagt: Passt auf, denn sie sind es, die die Schlüssel des Himmels nehmen und von den Leuten zuschließen, indem dass sie falsche Lehre bringen. Und hier ist die richtige Lehre, die Petrus weitergibt. Und zwar: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die einzigste Lehre, das Vertrauen auf Christus. Das ist, was dem Volk weitergegeben werden muss. Deswegen hat Petrus und die Apostel die Schlüssel des Himmels, weil sie das wahre Evangelium erkannt und verstanden haben und es weitergeben. Und deswegen öffnest du den Himmel für einen jeden, dem du das wahre Evangelium verkündigst. Und der Himmel wird sozusagen verschlossen dadurch, dass man ein falsches Evangelium verkündet, dass man Menschen auf sich zieht. Und das ist, was die Schriftgelehrten und Pharisäer gemacht haben. Sie haben das Volk zu sich gezogen. Sie haben auf sich aufmerksam gemacht. Sie wurden der Mittelpunkt, der Drehpunkt durch ihre Verkündigung der Gesetze. Ihr Lieben, noch etwas zu diesem Kaiser Augustus. Wisst ihr, wie der Kaiser Augustus genannt wurde? Pontifex Maximus. Sagt euch das etwas? Ich bin froh für einen jeden, dem es nichts sagt. Aber das ist der Name des Papstes. Er ist Pontifus Maximus. Der erste Pontifus Maximus war Kaiser Augustus. Und das war sein Tempel, seine Verehrung. Und hier sehen wir diese okkulte Bewegung, die sich verbreitet hat, wo Menschen sich erheben als oberste Brückenbauer, als heiliger Vater oder eure Heiligkeit sich nennen lassen. Hier ziehen Menschen die Aufmerksamkeit auf sich. Und möge der Herr uns bewahren, dass wir nicht auf einem anderen Niveau, niemand wird vielleicht so arrogant werden, sich als Pontifex Maximus auszugeben, aber dass wir nicht Menschenverehrer werden und nicht selber, dass bei unseren, dass wir darauf aufpassen, dass auch unsere Leiter, unsere Ältesten nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern auf Christus Jesus lenken. Denn er ist der einzigste Herr und er muss verherrlicht werden. Er muss im Mittelpunkt stehen und alle Ehre und Herrlichkeit gebührt ihm. Lasst uns anbeten.